Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Duschime, ich bin Journalistin und Podcasterin.
Und ich bin Christian Katzer, bin Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist. Zum Beispiel nach Naturkatastrophen, in Epidemien oder wenn Menschen vor Krieg und Gewalt fliehen müssen.
Menschen auf der Flucht helfen wir, Ärzte ohne Grenzen, zum Beispiel in Griechenland im Flüchtlingslager Moria. Der Name ist vielen Menschen in Deutschland aus zahllosen Berichten ein Begriff.
Die Menschen, die dort leben, sind auf der Suche nach Schutz und Unterschlupf. Doch sie werden von der Europäischen Union nicht mit offenen Armen empfangen. In Auffanglagern wie Moria auf der Insel Lesbos warten viele Menschen bereits seit Monaten, manche sogar seit Jahren, auf ein Asylverfahren. Währenddessen leben sie unter miserablen Bedingungen. Heute wollen wir mit Marie von Manteuffel darüber sprechen. Marie ist Expertin für Flucht und Vertreibung bei Ärzte ohne Grenzen und hat die Lager in Griechenland bereits mehrfach besucht. Zuletzt Anfang des Jahres. Hallo Marie.
Hallo Anna, hallo Christian.
Bevor Marie uns von ihren Eindrücken erzählt, wollen wir Ihnen, liebe HörerInnen, eine Minute Hintergrund zur Situation in Griechenland geben.
Auf den griechischen Inseln kommen seit Jahren immer wieder Boote mit Geflüchteten an. Die vorgelagerten Inseln des Landes liegen im Mittelmeer, vergleichsweise gut per Boot erreichbar. Deshalb werden sie immer wieder zum Ziel von Menschen, die vor Krieg, Gewalt oder Diskriminierung fliehen und sich auf die gefährliche Überfahrt aus der Türkei über das Mittelmeer machen. Die griechischen Inseln, allen voran Lesbos, sind seit Jahren mit der Menge der schutzsuchenden Menschen überfordert. Doch die europäische Politik sieht vor, dass die Schutzsuchenden nicht auf verschiedene europäische Länder aufgeteilt werden, sondern ihren Asylantrag auf einer von 5 griechischen Inseln stellen müssen. Für die Geflüchteten in Griechenland heißt das warten. Warten auf die Registrierung, auf den Beginn der Asylverfahren. Warten auf Perspektiven und Chancen. Zu Tausenden harren die Menschen in provisorischen Lagern oder obdachlos auf der Straße aus, unter miserablen Bedingungen. Im September eskalierte die Lage, im Lager von Moria. Die Unterkünfte, oft nur dünne Sommerzelte, gingen in Flammen auf. Ursache? Ungeklärt. Das Lager wurde weitgehend zerstört. Inzwischen sind viele der rund 12.000 BewohnerInnen in einem neuen Zeltlager untergebracht worden. Doch auch dort fehlt es an vielem. Vor allem an Hoffnung für tausende gestrandete Menschen auf der Flucht.
Marie, du warst schon mehrfach in Moria, zuletzt im Januar, und hast dort mit den Menschen gesprochen. Kannst du uns ungefähr beschreiben, was dir so durch den Kopf ging, als du das Lager zum ersten Mal gesehen hast, also als du da angekommen bist?
Also das allererste Mal war ich in Moria vor einem Jahr im Sommer 2019. Und da war die Situation noch eine andere. Es war auch schon völlig überfüllt. Mhm. Menschen saßen im Dreck, haben kleine Beete vor ihren Zelten angelegt. Aber tatsächlich, was mich total beeindruckt hat, war die quasi Normalität, in die sich viele Menschen da schon eingefunden hatten. Zum Beispiel, da war eine Familie, eine afghanische Familie, die haben eine kleine Bäckerei in den Erdboden reingebaut. Oder eben überall diese kleinen Beete vor Zelten. Es ist ja so, dass der offizielle Teil des Lagers wirklich nur ein Bruchteil der Menschen, die dort über Jahre schon untergebracht sind, nur beherbergen kann. Und die allermeisten Menschen in Camps drumherum relativ wild einfach leben.
So selbstgebaute Camps sozusagen.
Genau, also irgendwelche Planen, die an Olivenbäumen aufgehängt werden. Ganz viele Sommerzelte, die dann teilweise noch ein bisschen gestützt werden und so. Also da ist versuchen die Menschen einfach irgendwas zu finden, irgendwelche Baumaterialien, die sie da verwenden können. Und tatsächlich hat damals mich eben ziemlich auch irgendwie geschockt, diese, ja, wie gesagt, so eine quasi Normalität in diesem Elend auf europäischem Boden. Aber gleichzeitig war es Sommer, die Menschen waren draußen, waren auch viele NGOs vor Ort. Insofern war auch gleichzeitig schon so eine Stimmung, naja, dass Menschen halt versucht haben, im Elend irgendwie noch zurechtzukommen.
Ja.
Kinder spielen konnten und so. Und entsprechend größer war der Schock, dann wieder hinzukommen Ende Januar, Anfang Februar, im Winter, als es kalt war. Es hat auch noch an dem einen Tag, als ich durchs Lager gelaufen bin, hat es wahnsinnig angefangen zu regnen. Es war wirklich auch so, also irre von der Stimmung. Ich kam mir fast schon ein bisschen komisch vor, jetzt auch noch so ein Wolkenbruch Und natürlich haben wir dann irgendwo sofort Unterschlupf gefunden bei jemandem, der da so einen, auch ein Afghaner, der so einen kleinen Verkaufsstand da hatte. Der hat uns dann da irgendwie seine ganzen Pappschachteln von den Waren, die er da verkauft hat, dann weggeräumt, dass wir da irgendwie vor dem Regen irgendwie Unterschlupf finden konnten. Aber gleichzeitig war da wirklich einfach die absolute Hoffnungslosigkeit zu sehen überall. Das Lager war noch viel größer als im Sommer. Gleichzeitig waren aber weniger NGOs da oder man hat sie zumindest weniger gesehen.
Ja.
Die Stimmung war noch viel dramatischer.
Was haben dir denn die Menschen erzählt? Zum Beispiel dieser Verkäufer. Was hast du denn für Geschichten gehört?
Also ich hatte leider nicht so viel Zeit, um mich wirklich lange mit den Menschen zu unterhalten. Ich habe auch, ehrlich gesagt, hatte ich auch eine gewisse Scham, mich da hinzusetzen und zu sagen, so jetzt erzählt doch mal, wo kommt ihr denn her und was ist denn so euch so passiert? Was ich immer wieder hatte, dass Menschen auf mich zugekommen sind, relativ schnell. Und zwar, das waren dann doch relativ viele, es war aber auch eher, wenn ich im Sommer dort war, die einfach Hilfe wollten. Die gemerkt haben, die dann vielleicht gehört hatten, okay, ich bin Deutsche, ich bin sogar von Haus aus Juristin. Das habe ich zwar natürlich jetzt nicht gesagt, aber irgendwie haben mir halt gleich irgendwelche Schreiben unter die Nase gehalten, ob ich ihnen vielleicht helfen kann. So. Und natürlich denke ich dann, okay, ich habe das mal studiert, das muss ich mir das mal anschauen.
Ja.
Konnte ihnen dann im Zweifel nicht helfen. Kam mir dann irgendwie natürlich noch umso blöder vor, ihnen da auch so gar nichts anbieten zu können.
Ja.
Und also die Geschichten, die sie dann erzählt, also wenn ich mit ihnen dann doch eben ins Gespräch gekommen bin, waren die Geschichten sehr unterschiedlich. Ob die Menschen eben letztlich afghanischstämmig, aber aus dem Iran kamen, schon seit Jahren auf der Flucht waren, jahrelang in der Türkei gewesen waren, ob's Syrer waren, die dann, ja, wo man auch relativ schnell bei dramatischen Geschichten über Gefängnisse in Syrien war. Oder aber, was mich ehrlich gesagt sehr mitgenommen hat, eine große Gruppe, wo ich mich auch sehr zurückgehalten habe, mit denen direkt zu sprechen, aber die sehr präsent waren, insbesondere halt in unseren Einrichtungen dort, alleinreisende Frauen.
Mhm.
Alleinreisende Frauen, die ganz zum großen Teil Opfer von Menschenhandel geworden sind, sexuelle Gewalterfahrungen hatten im Heimatland, in Transitstaaten und eben dann auch viele tatsächlich vor Ort. Das Ausmaß davon hat mich extrem mitgenommen.
Die Lage, und das haben wir ja auch in Deutschland dann auch mitgekriegt, die Lage in Moria hat sich ja auch nochmal verschlimmert durch den Ausbruch des Coronavirus. Kannst du uns dazu so ein bisschen was erzählen? Also was bedeutete das denn für die Menschen im Lager?
Ja, also man muss sich vorstellen, tatsächlich war es so, dass, also als ich da war Anfang Februar, waren über 20.000 Menschen auf Lesbos. Das heißt, es war eine elffache Überbelegung. Ich war auch auf Samos, das Lager war Tee dort, sieht nicht besser aus. Es ist nur ein bisschen kleiner, aber es ist genauso überbelegt. Und es waren damals irgendwie 9.000 Menschen auf Platz für 650.
Oh Mann.
Und auch dort, also letztlich auch dort, um das gleich vorwegzunehmen, gleiche Bedingungen. Also auch dort viel zu wenig Toiletten, viel zu wenig Wasser. Das Wasser, das die Menschen haben, wird von MSF inzwischen dorthin gebracht.
Also von Ärzte ohne Grenzen.
Mhm. Und in großen Ballons ausgeteilt.
Ja.
Auch dort gibt es große Schwierigkeiten mit sexueller Gewalt. So. Also das war so die Ausgangslage.
Ja.
Und weiter kamen ziemlich viele Menschen den ganzen Winter und Frühling. Es gab aber gleichzeitig fast keine Transfers aufs Festland. Das heißt, die Lager wuchsen immer weiter an. In diese Situation kam die Pandemie. In Griechenland wurde von Athen aus sehr früh Maßnahmen ergriffen, relativ schnell Lockdown-Maßnahmen verhängt über das ganze Land.
Ja.
Und tatsächlich ist insgesamt das Infektionsgeschehen in Griechenland ziemlich niedrig geblieben.
Okay.
Das hat der griechischen Regierung ermöglicht, auch relativ früh wieder Lockerungen zu erlassen.
Okay.
Das Problem war aber, dass diese Lockerungen für alle galten, bis auf die Geflüchteten in den Lagern.
Das heißt, sie mussten dann weiter sozusagen unter diesen Lockdown-Bedingungen.
Genau.
Dann bleiben.
Genau, die griechische Regierung hat sich hingestellt und hat wirklich Werbefilme gedreht mit so schönen Sonnenuntergängen im Hintergrund hinter dem Ministerpräsidenten.
Wahnsinn.
Um irgendwie auch die Touristen anzulocken, die ja ganz wichtig sind für die griechische Wirtschaft, gar keine Frage. Und die mussten unbedingt schauen, dass Menschen ins Land kommen.
Ja.
Aber gleichzeitig haben sie die Geflüchtetenlager abgesperrt oder quasi abgesperrt,
das
NGOs immer schwieriger gemacht, reinzugehen. Und diese Fortführung dieses Fast-Lockdowns wurde alle zwei Wochen verlängert. Während draußen das Leben wieder relativ immer normaler wurde, halt, also ich meine, ähnlich wie in Deutschland, muss ich so, ist es schrittweise, aber Touristen kamen ins Land, die Geflüchteten wurden weiter eingesperrt.
Ja.
Also es wurde natürlich auch so ein bisschen verkauft, als wäre es vielleicht auch ein Schutz
für
die Geflüchteten. Mhm. Weil natürlich war auch klar, ich meine, auch wir haben natürlich massiv versucht, die Regierung zu bedrängen, dass die Menschen schützen müssen.
Ja.
Weil natürlich, es war völlig klar, wenn das Virus in eins dieser Lager
ausbricht,
dann ist es nicht zu kontrollieren. Da waren so viele Menschen, auch alte Menschen, die können sich nicht schützen. Es gibt keine soziale Distanzmöglichkeiten. Es gibt viel zu wenig Seife, viel zu wenig Hygienemöglichkeiten. So, also alles, was wir brauchen, um diese Pandemie in irgendeiner Weise einzudämmen, ist dort in diesen Lagern nicht möglich. So. Das Problem war nur, gleichzeitig wurden aber nahezu keine echten Schutzmaßnahmen ergriffen. Ganz im Gegenteil, wir als Ärzte ohne Grenzen hatten eine Isolationsstation aufgebaut für die Bewohner von Moria. Das waren 60 Betten, super ausgestattete, eben so mit einem großen Zelt direkt um die Ecke von unserer Kinderklinik, die auch da direkt am Lager dran ist.
Ja.
55 der Patienten letztlich hatten wir dort behandelt. Die waren am Schluss alle negativ, aber wir konnten ihre Symptome behandeln. So. Mhm. Dann bekamen wir einen Bußgeldbescheid.
Von der lokalen
Baubehörde.
Mhm.
Ein Bußgeldbescheid, weil dieses Covid-Isolationszentrum nicht den baurechtlichen Vorgaben entspreche. Sollten 35.000 Euro zahlen, bis Ende Juli dieses Zentrum dem Erdboden gleichmachen. Ansonsten haben sie uns baustrafrechtliche Maßnahmen angedroht.
Und was habt ihr dann gemacht?
Wir haben wochenlang diskutiert, sind hin und her gelaufen, zwischen den verschiedenen Lokalbehörden auf Lesbos und in Athen. Und am Schluss haben wir das Lager, das Zentrum wieder abgebaut.
Und haben die BewohnerInnen des Lagers diese Spannung sozusagen auch mitbekommen? Oder wie wurde das dann so ein bisschen vor Ort verhandelt?
Also die Menschen im Lager haben natürlich mitbekommen, dass wir dann das einfach wieder abbauen mussten.
Ja.
So. Und die kommen sich natürlich auch wirklich, also wie fühlt man sich denn,
wenn
Touristen angelockt werden, das Lockdown für die Camps aufrechterhalten wird und die einzige Station, wo sie behandelt werden könnten,
muss weg,
genau.
Wahnsinn.
Marie, seit deinem letzten Besuch auf Lesbos sind einige Monate vergangen und die Situation hat sich seitdem dramatisch verändert. Das Lager von Moria ist in Flammen aufgegangen und die Menschen haben tagelang auf der Straße gelebt, ohne Versorgung von Trinken und Essen. Und wurden dann in ein neues Zeltlager verlegt. Wir haben mit einem Kollegen gesprochen, der gerade auf Lesbos für Ärzte ohne Grenzen arbeitet und ihn gebeten, uns ein paar Eindrücke der aktuellen Lage zu schicken, damit wir eine Idee davon bekommen, was gerade vor Ort los ist und auch, was Ärzte ohne Grenzen in dieser Situation tut. Wir haben mit Jochen Hochadel gesprochen. Er ist Arzt und in Lesbos in der Klinik für Überlebende von Folter und sexualisierter Gewalt tätig. Jochen hat uns per Sprachnachricht seine Eindrücke von dem neuen Lager geschickt, wo jetzt die meisten Menschen leben. Lass uns doch mal zusammen anhören.
Das Lager ist denkbar ungünstigen Ort errichtet worden. Direkt am Meer, also eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die Toiletten sind ein paar Chemietoiletten. Unsägliche hygienische Zustände auf diesen Toiletten. Viel zu wenige Toiletten für zu viele Menschen. Es gibt so gut wie keine Dusch- oder Waschmöglichkeiten. Die Leute gehen ins Meer, um sich dort zu waschen. Wir haben jetzt Ende September. Der Herbst wird hier kommen im Mittelmeer und dann auch der Winter. Und das Lager ist ungeschützt und da wird es, die Winde kommen vom Meer, der Regen und ja, das ist sehr ungünstig. Die Flüchtlinge bekommen einmal am Tag Essen. Das heißt, sie bekommen einmal das Essen ausgehändigt, müssen zum Teil bis zu 4 Stunden warten, bis sie drankommen. Sie bekommen dann auf einmal das Mittagessen, das Abendessen und das Frühstück. Die Qualität dieses Essens ist nicht gut. Die Zustände waren im alten Camp schrecklich. Aber dennoch hatten die Menschen noch eine gewisse Kontrolle über ihr Leben. Sie konnten noch selber kochen, ihr Brot backen, einkaufen gehen, die konnten sich noch selber organisieren. Dies alles ist in dem neuen Lager nicht mehr möglich.
Marie, du kanntest die Situation im Lager von Moria ja auch ganz gut und von dem, was Jochen uns gerade erzählt, scheint es die Lage in dem neuen Camp nicht viel besser zu sein. Welche Hilfe brauchen denn Menschen dort vor Ort eigentlich, nach deiner Auffassung?
Naja, also tatsächlich im Moment haben wir das Gefühl, das fehlt eigentlich noch an allem. Tatsächlich brauchen sie eine bessere Unterkunft. Jochen hat ja gerade schon gesagt, bald fängt der Herbst an. Diese Zelte, in denen sie jetzt dort leben müssen, sind nicht winterfest. Man muss auch sagen, es gab großen Widerstand von den Menschen, da überhaupt reinzugehen. Mhm. Sie hatten große Angst. Das heißt, es braucht viele Maßnahmen, die erstmal wieder das Vertrauen der Menschen in auch eine gewisse Rechtsstaatlichkeit, in einen Anspruch an Rechtsstaatlichkeit der handelnden Akteure wieder erstehen lässt. Die Menschen haben wirklich Angst vor der Polizei. Sie haben Angst eigentlich vor allem, das, was ihnen, also vor allen Stellen, die ihnen eigentlich helfen soll, die eigentlich ihre Asylverfahren durchführen soll, die ihnen Schutz bieten soll. Mhm. Und das sind natürlich so kleine, vermeintlich banale Sachen wie besseres Essen, eine bessere Unterkunft, Möglichkeit zu duschen, eine Station, eine irgendwie gute Isolierstation, wo die Menschen sehen, aha, hier geht es wirklich darum, dass wir medizinisch versorgt werden können und es geht nicht nur darum, uns irgendwie noch wegzusperren. So, es geht natürlich aber auch weiter. Die Menschen können dort einfach nicht länger bleiben. Also tatsächlich, wenn man vor Ort ist, und das habe ich auch bei meinen eigenen Kollegen gesehen, der Unterschied auch, wie es denen ging, wirklich erfahrene Kollegen, die seit Jahrzehnten für Ärzte ohne Grenzen weltweit im Einsatz sind. Die Gespräche, die ich letzten Sommer mit denen hatte und die Gespräche, die ich dann ein halbes Jahr später mit denen hatte, also ein Kollege ist mir in Tränen ausgebrochen. Wirklich erfahrener Kollege. Ja. Und sagte, er weiß letztlich auch nicht mehr, wie er noch Frauen helfen soll, die vergewaltigt werden, denen er sagen muss, ihr müsst jetzt da wieder zurück, könnt morgen wieder kommen, dann haben wir wieder eine Stunde Therapiesitzung. So. Insofern ist es wirklich vielschichtig. Es braucht jetzt natürlich ganz viele konkrete humanitäre Hilfe vor Ort, Unterstützung, aber es braucht wirklich den politischen Willen, da ranzugehen und die Lage insgesamt zu verbessern.
Ja. Und nachhaltig dann auch.
Nachhaltig zu verbessern, ganz genau.
Hast du das Gefühl, du hast ja gerade vorhin so ein fehlendes Vertrauen mittlerweile bei den Leuten angesprochen, von den Instanzen, die ihnen eigentlich helfen sollen. Hast du das Gefühl gehabt, das hat die Zusammenarbeit oder die Kommunikation dann auch mit dir oder mit anderen MitarbeiterInnen von Ärzte ohne Grenzen oder NGOs auch erschwert? Also, dass da so ein generelles Misstrauen irgendwie da ist? Oder war das, richtete sich das gegen, weiß ich nicht, politische Entitäten mehr als jetzt gegen NGOs?
Das ist eine super Frage. Ich würde sagen, es war so ein bisschen diffus.
Ja.
Tatsächlich als Ärzte ohne Grenzen haben wir einen großen Vorteil. Wir sind in den meisten Herkunftsstaaten, wo die Menschen herkommen, in Syrien, in Irak, Afghanistan, aber auch in verschiedenen afrikanischen Kontexten, in der Demokratischen Republik Kongo, sind wir vor Ort. Das heißt, die Menschen kennen uns als Marke und haben deswegen schon mal erstmal in der Tendenz ein gewisses Grundvertrauen. Sehen auch einfach über, wir sind ja auch seit Jahren da. Wir geben seit Jahren kostenlose medizinische Hilfe und das schafft natürlich sehr viel Vertrauen. Insgesamt ist es so, dass natürlich auch viele NGOs, kleinere NGOs gekommen sind, gegangen sind, auch größere NGOs sind gekommen, gegangen. Insofern würde ich sagen, ist es jetzt nicht nur ein Vertrauen in die staatlichen Behörden zerrüttet worden, schon auch insgesamt einfach in alles, was für so eine gewisse westliche Welt steht.
Ja.
Das würde ich schon sagen, aber mit großen Abstufungen. Und da würde ich sagen, sind wir als medizinischer Dienstleister sozusagen, würde ich sagen, sind wir noch bei den vertrauenswürdigsten Organisationen, die sie vor Ort so finden können.
Abgesehen, wir haben jetzt ja von Jochen gehört, der in dieser Klinik arbeitet. Was macht denn Ärzte ohne Grenzen sonst, also abseits von der Behandlung von Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben oder Folter?
Also das ist tatsächlich ein ziemlich großer Schwerpunkt insgesamt für unsere Arbeit in Griechenland. Wir haben, also auf Lesbos haben wir zwei Projekte gehabt. Also einmal eine Kinderklinik, wo wir natürlich auch schauen müssen, wie es da jetzt weitergeht. Die ist nämlich, die ist direkt gegenüber von dem Eingang in das Lager, was mal Moria war. Da müssen wir jetzt natürlich auch überlegen, müssen wir die umziehen oder kommt jetzt doch bald da wieder ein neues Lager? Baut die EU auf der, dramatisch könnte man sagen, auf der Asche von Moria ein zweites Moria auf? Das kann gut sein. Insofern ist das natürlich gerade eine große Frage. Wie geht es da weiter? Wir haben eine zweite Klinik aufgebaut bei dem neuen Camp Kara Tepe, wo wir basismedizinische Versorgung anbieten. In Mytilini haben wir eine ambulante Klinik für Überlebende von Folter.
Das ist in der Hauptstadt.
Das in der Hauptstadt von Lesbos, genau. Und was Ähnliches haben wir auf der Insel Samos, die ich vorhin schon erwähnt habe. Da gibt es eben das Camp Vati. Da kümmern wir uns auch maßgeblich um Überlebende von sexualisierter Gewalt, aber auch von Folter. Und ähnliche zwei Projekte haben wir auch in Athen. Denn das muss man nämlich auch sagen, das gehört zum Gesamtbild vor Ort dazu, dass es inzwischen oder schon seit einer ganzen Weile auf dem Festland wirklich auch nicht besonders gut ausschaut für die Menschen, die aufs Festland gebracht werden. Und zwar weder für Menschen, die noch im Asylverfahren stecken, noch für anerkannte Geflüchtete oder anerkannte Flüchtlinge. Und das ist tatsächlich wahnsinnig schwierig, weil das natürlich wirklich auch die endgültige Perspektivlosigkeit manifestiert.
So. Man arbeitet auf diesen Status sozusagen irgendwie hin und dann ist aber die Situation gar nicht viel anders.
Ganz genau. Tatsächlich ist das so, dass neue Gesetze erlassen wurden, die am Anfang dieses Jahres in Kraft getreten sind, die bewirken, dass die neu ankommenden Geflüchteten keine Sozialversicherungsnummer mehr bekommen. Das heißt, sie haben keinen Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem, außer Notfallbehandlung. Das heißt, sie müssen für alles in die Notaufnahme, was natürlich ein total Riesenproblem darstellt, auch für die griechische Bevölkerung, die sowieso ein relativ schwaches Gesundheitssystem in Griechenland zur Verfügung haben. Und also das wird jeder sieht sofort, also man sollte wirklich die Notaufnahme nicht überlasten mit Krankheiten, die da nicht hingehören. So, und also ist es, aber ist auch dort muss man auch wieder sagen, es ist wirklich so eine ganze lange Liste von Dingen, die auf dem Festland Menschen fehlen. Sie haben wahnsinnig große Schwierigkeiten, Unterkünfte zu finden. Es gibt viel zu wenig Unterkunftsprogramme der UN-Agenturen, also von der Internationalen Organisation für Migration vor allen Dingen. Die haben ein paar Programme. Oder vor allen Dingen ein großes, das ist aber auch, das funktioniert in der Praxis nicht so gut. Und es fehlt halt auch an Integrationsmöglichkeiten. Das heißt, letztlich landen die Menschen ganz in großen Zahlen auf der Straße. Und das gilt auch für sehr viele unserer Patientinnen und Patienten, Folterüberlebende, Überlebende von Vergewaltigung, die dann zu uns in unsere ambulante Kliniken kommen in Athen und danach wieder unter die Straße. Brücke gehen oder auf die, genau, so. Wirklich wichtig an der Stelle ist mir aber auch noch von einem Projekt zu erzählen, das wirklich ein positiver Kontrapunkt ist gegen all dieses Leid, von dem wir jetzt seit einer halben Stunde sprechen. Und zwar hat sich vor einem guten Jahr eine Gruppe gebildet von Patientinnen und Patienten, inzwischen teilweise ehemaligen Patienten und Patienten von uns, aus der Klinik in Athen. Die nennen sich Experts by Experience und machen eine Selbsthilfegruppe und gehen auf Tagungen, erzählen wirklich proaktiv von ihren Erlebnissen, von diesem schrecklichen Kontrollverlust und wie sie aber wieder ins Leben gefunden haben, haben eine unfassbare Energie und Widerstandsfähigkeit, wirklich leben ganz, ganz, ganz stark aus dieser Gemeinschaft heraus. Und tatsächlich sind die so eng auch mit dem einen Projekt von uns in Athen noch verbunden, dass sie nicht nur beraten, wie denn das Programm dieses Projektes wirklich den Bedürfnissen, das sind ja wirklich sehr spezielle Bedürfnisse dieser Menschen, wie das gerecht werden kann, sondern sie sind inzwischen sogar auch bei einigen Personalentscheidungen mit in der Jury und entscheiden mit über Einstellungen von Ärzten, von Krankenschwestern, von Psychologen in dieses Projekt, sind also voll integriert und wirklich ein leuchtendes Beispiel, wie es gehen kann.
Cool. Experts by Experience.
Mhm.
Ich habe, glaube ich, das fällt mir jetzt gerade so ein, wir haben gar nicht gefragt, oder ich weiß auf jeden Fall nicht, was eigentlich deine Rolle ist bei Ärzte ohne Grenzen. Du hast ja gesagt, dass du auch, weil du eigentlich irgendwie von Hause aus Juristin bist. Ja, was war deine Aufgabe in dem Einsatz?
Genau, ich war vor Ort, also insgesamt arbeite ich in der politischen Abteilung hier von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Das heißt, ich bin in Deutschland und ich reise punktuell in Projekte, letztlich um selber vor Ort Geschichten zu sammeln, Daten, Fakten zu sammeln, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, aber vor allen Dingen auch mit möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen vor Ort ins Gespräch zu kommen, um einen direkten Eindruck zu bekommen von unserer Arbeit vor Ort, von unserer Perspektive auf einen Kontext, eine politische, humanitäre Situation. Und die versuche ich dann hier in Berlin, so gut es irgendwie geht, in die Politik zu bringen. Das heißt, ich treffe Politikerinnen und Politiker aus dem Bundestag, verschiedene Ministerien. Das Bundesinnenministerium natürlich ist hier in dem Bereich Flucht, Migration extrem relevant, das Auswärtige Amt auch. Ich gebe Interviews, ich ich versuche Druck zu machen, ja, und einfach möglichst die Perspektive, die wir eben vor Ort wirklich haben, weil wir vor Ort die Menschen begleiten, verständlich zu machen, die Konsequenz der politischen Entscheidungen hier in Berlin klar zu machen, wie direkt es sich auswirkt auf die Lebensqualität und Lebenswirklichkeit unserer Patientinnen.
Und hast du das Gefühl, dass du oder ihr Gehör findet?
Die ganz, ganz große Frage. Macht das Sinn?
Also ich habe da gar keine Zweifel daran, dass es total Sinn ergibt, was du machst. Aber ich frage mich, ob sozusagen die Schwere der Lage dann auch den Menschen, die halt Macht haben, diese Situation zu verändern, dann auch klar wird.
Also mein Eindruck ist, dass auch da das Ganze, also ich versuche sehr bei der Faktenlage, bei der Sache zu bleiben. Und da hilft natürlich als medizinische Organisation, dass man einfach Patientinnen und Patienten sowieso begleitet und diese Geschichten nacherzählen kann, aber natürlich auch einfach viele Daten hat über, also Krankheiten sind hier nicht anders als woanders. Also wenn ich Politikern erzähle, wie viele unserer Kinderpatienten tatsächlich auf Lesbos epileptische Anfälle haben, dann ist das natürlich sehr viel schneller verständlich zu machen, weil epileptische Anfälle auf Lesbos genauso sind wie hier.
Ja.
So, oder wenn ich sage, da gibt es Kinder mit Herzfehlern und wir haben keine Möglichkeit, die dort zu operieren, die müssen hier aufgenommen werden. So, gleiches Spiel. Mein Eindruck ist, dass tatsächlich sie zuhören. Und dass dann viele, viele, viele Gründe gefunden werden, warum man leider jetzt aber die Politik nicht ändern kann. Und das ist halt dann unser Ansatzpunkt, zu versuchen, das so schwer wie möglich zu machen, die Politik nicht zu ändern.
Was sollte denn eigentlich die EU tun und was sollte die griechische Regierung machen? Also ich meine, du hast ja vorhin von den lokalen Behörden gesprochen, die da, wie will ich das denn möglichst diplomatisch sagen, da jetzt nicht gerade, ne, die euch so ein bisschen im Weg standen, was diese Isolationsstation anging. Was glaubst du konkret sollte die EU tun und was sollte die griechische Regierung machen?
Vieles. Tatsächlich aus unserer Sicht, was vor allen Dingen sich ändern muss, ist, dass die Verantwortung von A nach B, von B nach C, von C nach und so weiter verschoben wird. Jeder in diesem ganzen Spiel gesteht ein, dass es furchtbar ist, dass es so nicht bleiben kann. Und dass vielleicht man selbst auch ein bisschen was noch besser machen könnte. Mhm. Und dann kommt das große Aber. Und wenn man mit der griechischen Regierung spricht, dann kommt das große Aber, dass die anderen Mitgliedstaaten die Menschen nicht aufnehmen. Wenn man mit der EU-Kommission spricht, kommt das große Aber, dass man wahnsinnig viel Geld zur Verfügung gestellt hat und die griechische Regierung das nicht absorbiert hat, nicht abgerufen hat. Wenn man mit der deutschen Bundesregierung spricht, sagen sie auch die anderen Mitgliedstaaten, wir machen ja alles, wir können nicht immer nur alleine, wir brauchen eine europäische Lösung. Und dieses Hin und Her von Verantwortungswegdrücken, das muss wirklich aufhören. Jeder muss anerkennen, seinen Teil der Verantwortung in diesem Gesamtbild. Ja, es ist komplex, aber ja, es ist auch lösbar. Insgesamt, ich meine, zu Hochzeiten waren 47.000 Menschen auf den griechischen Inseln. Das ist jetzt auch nicht so viel für eine Gesamt-EU. Das könnte man lösen, wenn man es wollen würde. Insofern aus unserer Sicht ganz dringend, muss die griechische Regierung anfangen, wirklich die Mittel, die sie bekommt, einzusetzen, um die Situation der Menschen vor Ort zu verbessern. Die Menschen, die in Griechenland bleiben werden, brauchen dringend auch Integrationsmöglichkeiten vor Ort. Die müssen Griechisch lernen können, die müssen sich dort integrieren können. Die anderen EU-Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland, müssen Menschen aufnehmen, müssen zeigen, dass wir auch von einem mal wieder zu einem Menschenbild kommen, dass unserer eigenen Wertevorstellung auch entspricht, von der wir immer noch, also irgendwie rede ich schon von wir, also von denen die Entscheidungstragenden nach wie vor behaupten,
dass es diese Werte gibt.
Ne? Dass es diese Werte gibt.
Ja, ich finde es irgendwie schwierig.
Also ich muss natürlich noch sagen, natürlich müssen diese Lager ein für alle Mal geschlossen werden. Es geht einfach nicht, dass eine Politik über 4 Jahre sieht, wie schlecht es den Menschen vor Ort geht, wenn man sagt, man sperrt sie ein auf Inseln, in Lagern und verteilt sie eben nicht weiter. Und alle erkennen an, dass es so eigentlich so nicht weitergehen kann. Und dann sehen wir jetzt gerade ganz aktuell, hat die EU-Kommission einen Entwurf vorgelegt für ein neues Asylsystem, das exakt dasselbe vorsieht. Und es ist kaum auszuhalten.
Ich habe mir daraus, glaube ich, nur gemerkt, schnellere Abschiebung. Dann habe ich dann wieder einen Tab zugemacht, wo ich das gelesen habe. Ich finde es wahnsinnig schwer, ehrlich gesagt, wenn man dir so zuhört, sich nicht so zu fühlen, als ob man nichts machen könnte. Also sich nicht so machtlos und ohnmächtig zu fühlen. Mich würde interessieren, wie du mit dem Gefühl ganz persönlich umgehst. ob du vielleicht auch einen Tipp für mich hast. Ich weiß, es ist sehr viel. Aber ja, ob du einen Tipp für mich oder für unsere HörerInnen hast. Ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, die sich so fühlt. Und ich glaube, das ist, ja. Also wie gehst du persönlich damit um und wie können andere damit umgehen? Was können wir machen?
Also zugegeben, diese Situation kann schon ziemlich viele Nerven und Kraft und Energie und Geduld rauben, gar keine Frage. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie emotional sich berühren lassen, aber politisch sehr genervt inzwischen davon sind. Und das wäre vielleicht mein erster Appell, sich nicht von dieser Frustration und Genervtheit davon, dass es irgendwie nicht so richtig voranzugehen scheint, dazu verleiten lassen, wegzuschauen, weiter hinschauen, auch wenn jetzt, was sicherlich passieren wird, die Medien wieder weiterziehen, andere Kontexte vielleicht interessanter werden. Bleibt dran, schaut, weil es gibt so viele, weiß nicht, Petitionen und Demonstrationen. Es gibt auch inzwischen so viele, gerade in Deutschland, so viele lokale Gruppen, die sich organisieren, die Seebrücken und wirklich viele andere. Ja. Also man kann wirklich im Kleinen bei sich schauen, vielleicht mal eine Petition unterschreiben oder auch mal schauen, welcher Abgeordnete oder Abgeordnete vielleicht im eigenen Wahlkreis sich dazu geäußert hat oder sich auch nicht dazu geäußert hat und da mal eine E-Mail hinschreiben und darauf hinweisen, dass man sich das wirklich dringend wünschen würde, dass die Politik sich da verändert. Weil tatsächlich, das nehme ich extrem wahr, auch hier in Berlin, wenn ich als sozusagen offizielle Vertreterin einer Organisation dorthin gehe, ist das eine. Aber wenn vor Ort Menschen, dann höre ich immer, ja, sie haben ja recht, das ist alles ganz schwierig. Aber die Wählerinnen und Wähler, so. Insofern wirklich zeigen, wie viele Menschen es wirklich satt haben, dieses Elend zu ertragen auf europäischem Boden. Das kann wirklich, wirklich wahnsinnig viel verändern aus meiner Sicht. Und wenn diese Passivität nicht geduldet wird.
Ja, das finde ich sehr gut. Ich kann viel damit anfangen. Dass man irgendwie diese Emotionen, die man hat, nicht, dass man sich davon nicht lähmen lässt, sondern das irgendwie kanalisiert und was macht.
Schön.
Ja, das hat mich, vielen, vielen Dank. Also das hat gerade auch wirklich der letzte Tipp. Ich finde das total wichtig, dass man da noch irgendwie was mitnimmt, was man tatsächlich auch in relativ leicht in Handlung umsetzen kann und dass es nicht nur bei Worten bleibt. Und ja, deshalb, ich danke dir sehr, Marie, dass du hier warst und dass du uns mitgenommen hast in den Einsatz und dass du uns diese Tipps jetzt auch noch zum Schluss mitgegeben hast. Jetzt hat man wirklich keine Ausrede mehr, muss ich sagen.
Keine Ausreden mehr. Keine Ausreden Ganz lieben mehr. Dank euch.
Vielen Dank dir. Auch von mir, dass du Einblick in deine Arbeit gegeben hast, aber auch uns mitgenommen hast und Eindrücke von den griechischen Inseln geteilt hast. Natürlich auch vielen Dank an Jochen auf Lesbos. Vielen Dank.
In der nächsten Folge von Notaufnahme werden wir mit Annette Werner sprechen. Die Kinderärztin hat gerade 7 Monate im Jemen verbracht. Dort hat sie mit eigenen Augen gesehen, was der Krieg in diesem Land anrichtet. Warum es für Annette trotz aller Schwierigkeiten eine bereichernde Erfahrung war, erzählt sie uns in der nächsten Folge.
Damit Sie, liebe HörerInnen, das nicht verpassen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast, wo Sie ihn gerade hören oder wo es sonst immer Podcasts gibt. Wenn Sie uns bei der Arbeit unterstützen wollen, dann haben Sie einige Möglichkeiten. Zum Beispiel würde es uns sehr helfen, wenn Sie Ihren Freundinnen und Kolleginnen von dieser Folge erzählen und denen sagen, wie spannend es war, uns zuzuhören. Wenn Sie darüber hinaus Ärzte ohne Grenzen helfen wollen, freuen wir uns natürlich sehr über eine Spende. Ärzte ohne Grenzen finanziert sich aus privaten Spenden von Menschen wie Ihnen. Möglichkeiten zur Spende finden Sie unter www.msf.de/spenden und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit, an der Arbeit von Marie und den Kolleginnen. Vielen Dank, Marie, nochmal und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.